Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wie ticken eigentlich die Jugendlichen? Das wissen Eltern mehr oder weniger, Freunde vielleicht schon besser. Und Wissenschaftler haben jetzt versucht, konkret nachzufragen. Wie ticken Jugendliche 2020, lautet der Titel der über 600 Seiten starken Jugendstudie vom Sinus-Institut, die heute herausgekommen ist. Seit 2008 nehmen die Forscherinnen und Forscher alle 4 Jahre die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen in den Fokus. Gefragt wird nach ihrem Freizeitverhalten, ihren Werten, aber auch nach ihrer Wahrnehmung von Schule, Politik, Gesundheit und Sport. Vor der Sendung habe ich mit dem Leiter der Studie, Dr. Marc Kalmbach, gesprochen und wollte zunächst einmal wissen, wie er und sein Team vorgegangen ist, um die Lebenswelt der 14- bis 17-Jährigen in Deutschland zu erfassen.
Also wir haben 72 Jugendliche unterschiedlichster sozialer Hintergründe in mehrstündigen qualitativen Einzelinterviews bei den Jugendlichen zu Hause befragt. Dort haben wir auch die Wohnwelten fotografisch dokumentiert, um Einblicke zu bekommen in die Alltagsästhetik zum Beispiel. Und die Jugendlichen haben auch kreative Selbstzeugnisse beigesteuert, zum Beispiel Collagen zum Thema »Das gibt meinem Leben Sinn«. Und darüber hinaus gab es noch verschiedene telefonische Nachbefragungen, unter anderem zum Thema Corona. Und vielleicht als Ergänzung noch, qualitative Interviews bedeutet, dass wir nicht mit einem standardisierten Ankreuzfragebogen gearbeitet haben, sondern offene Fragen gestellt haben.
Welche Leitfragen liegen denn der Studie zugrunde?
Das ist zum Beispiel, wie leben und erleben Jugendliche ihren Alltag? Wie optimistisch sind sie mit Blick auf die Zukunft? Welche Werte finden sie wichtig? Und ganz besonders wichtig für uns, an welchen Lebensentwürfen und welchen Lebensstilen orientieren sie sich? Und gerade diese Vielfalt der Lebensstile interessiert uns immer besonders, weil da ist so ein bisschen unser Steckenpferd am Institut.
Ja, man kann ja auch nicht von den Jugendlichen sprechen. Das ist ja eine große Vielfalt. Diese Jugendlichen unterscheiden sich ja auch und leben in verschiedenen Lebenswelten. Welche sind dies? Und haben sich diese also, vielleicht auch verändert?
Wir haben 7 unterschiedliche Lebenswelten identifiziert, also 7 Gruppen von Gleichgesinnten. Und hier reicht das Spektrum von traditionell bürgerlichen Jugendlichen über Jugendliche am unteren Rand der sozialen Stufenleiter, die wir konsummaterialistische Jugendliche nennen, auch prekäre, postmaterielle Jugendliche, experimentalistische Jugendliche. Also Sie sehen, die Namen, die drücken schon so ein bisschen die Vielfalt mit aus.
Und welche Werte sind es, die den Jugendlichen besonders wichtig sind und welche halten Sie für erstrebenswert?
Also diese eben angesprochene Vielfalt jugendlicher Lebenswelten zeigt ja bereits auf, dass es Werte gibt, die nicht alle Jugendlichen gleichermaßen teilen, sondern die stark lebensweltspezifisch geprägt sind. Zum Werte wie zum Beispiel Besitz und Status, Performing, Kreativität, Provokation, Grenzen überschreiten. Ja, also die werden nicht von allen geteilt, sondern nur von bestimmten Gruppen. Aber es gibt auch Werte, die so das, sagen wir mal, das Sinndach der jungen Generation darstellen. Das sind vor allem soziale Werte wie Familie, Freundschaft, Vertrauen, Ehrlichkeit, Treue, also so die klassischen Tugenden, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Empathie, aber auch Leistung und Selbstbestimmung, kann man sagen, sind über alle Bildungsniveaus hinweg und Lebenswelten hinweg jugendtypische Werte.
Hat sich da etwas verändert im Vergleich zu den Vorjahresstudien?
Also wir haben ja die erste Studie 2008 gemacht, also vor 12 Jahren. Und da waren Werte wie Diversity und Nachhaltigkeit zwar am Kommen, aber noch lange nicht so deutlich ausgeprägt wie heute. Also es ist schon sehr auffällig, wie stark die Jugendlichen auch vor dem Hintergrund der Megathemen Migration und Klimawandel diese Werte betonen und als wichtig im Leben erachten.
Welche Aussagen machen die Jugendlichen denn zu Vorbildern? Haben sie überhaupt welche?
Ja, also unser Institutsleiter, der schon seit den 70er Jahren so Jugendinterviews macht, sagt, er war ganz überrascht, dass die Jugendlichen wirklich fast alle Vorbilder genannt haben. Der meinte, das sei in den 90ern und 80ern total unüblich gewesen. Das deutet natürlich darauf hin, dass Jugendliche hier Orientierung suchen. Und interessanterweise werden vor allem Familienmitglieder genannt und in allererster Linie die eigene Mutter. Ja, die werden als starke, unabhängige Frauen geschätzt und geliebt. Und dann gibt es auch noch lebensweltspezifische Unterschiede, dass zum Beispiel die Gruppen mit eher niedriger Bildung vor allem die Stars und Sternchen als Vorbilder nennen. So lieben die Jungen zum Beispiel vor allem Cristiano Ronaldo, weil er super aussieht, weil er es von ganz unten nach ganz oben geschafft hat. Ja, und so weiter.
Und wie stellen sich die Jugendlichen ihre Zukunft vor? Haben sie da konkrete Vorstellungen?
Ja, also zunächst mal verbinden die mit der Zukunft vor allem Hoffnungen. Ja, und der größte Wunsch ist es, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Ja, so die klassische bürgerliche Normalbiografie, glückliche und feste Partnerschaft oder Ehe, Kids, Haustiere, eigene Wohnung oder eigenes Haus, guter Job, genügend Kohle, um sorgenfrei über die Runden zu kommen. Das ist ihnen ganz arg wichtig und das sehen wir auch in fast allen Gruppen. Dann gibt's noch so, ja, in so eher in bestimmten Milieus alternative Lebensmodelle, karrieristische Zukunftskonzepte oder alternative Modelle. Aber die sind eher die Seltenheit.
Was sind denn die politischen Themen, die die Jugendlichen interessieren?
Also es gibt ein ganzes Bündel, also ein ganz bunter Blumenstrauß sozusagen an politischen und gesellschaftlichen Themen, die fast alle Jugendlichen bewegen. Das ist Klimawandel, Krieg und Frieden, aber auch Gleichberechtigung. Auch vor dem Hintergrund, dass die Jugendlichen zum Beispiel mit Blick auf Berufsorientierung sagen, mein Job sollte sich schon vereinbaren lassen mit der Familie und ich möchte auch genauso gut bezahlt werden wie der Kollege oder die Kollegin nebendran. Und vor allem natürlich der Klimawandel, also die zunehmende Zerstörung der Lebensgrundlagen der Erde, das wird als ganz entscheidend für die eigene Zukunft und die Zukunft der eigenen Kinder empfunden. Und da kann man sogar sagen, dass die Jugendlichen das Thema Klimathematik zum Generationenproblem und Konflikt erhoben haben.
Man kennt natürlich die Fridays for Future Bewegung. Viele Jugendliche engagieren sich, aber fühlen sie sich auch wahrgenommen und gehört von der Politik?
Ja, das ist genau das Problem. Also das kommt auch deutlicher raus als in den Vorgängerstudien, dass sich die Jugend politisch zu wenig gehört und vor allem nicht ernst genommen fühlt. Und das verärgert sie eben, weil sie ein ganz breites Spektrum an Themen nennen, die sie bewegt. Und klar, das Fridays for Future Thema hat natürlich Klima-Awareness bei den Jugendlichen stark gepusht und macht auch Hoffnung, dass es nach der Corona-Krise mit den Demonstrationen weitergehen kann.
Sind es noch weitere politische Themen, die die Jugendlichen bewegen?
Also es sind vor allem zunächst mal innenpolitische Themen. Ja, es gibt natürlich als globales Megathema den Klimawandel und Krieg und Frieden, ja. Aber ansonsten nennen sie erstaunlich differenziert Themen wie zum Beispiel Wohnungsnot, Fake News, Meinungsfreiheit, Armut, Patriotismus, das Bildungssystem, aber auch Brexit, Hungersnot, Entwicklungshilfe als außenpolitische Themen sind auf dem Sensor der Jugendlichen.
Apropos Bildungsthemen, was haben Sie denn zur Schule geäußert, die Jugendlichen?
Ja. Die Schule ist in Summe in Ordnung, ja. Das ist jetzt kein Ort, den man meiden möchte oder würde oder tut, sondern es ist was, da geht man halt hin und das ist schon okay. Aber sie beschreiben den jetzt nicht oder die Schule nicht wirklich als Wohlfühlort oder so, ja. Man arrangiert sich, ja, mehr auch nicht. Außer zum Beispiel auch so Fragen, wie kann man sich vorstellen, sich in der Schule zu beteiligen, abseits des Unterrichts, zum Beispiel in der schulischen Mitgestaltung. Das finden Jugendliche teilweise befremdlich und sagen, nö, wieso auch? Ich bin ja auch nur ein paar Jahre hier in der Schule und die verstehen Schule eher als so ein starres und wenig gestaltbares System.
Sie haben auch die Erfahrung mit der Corona-Krise kurzfristig in Ihre Studie aufgenommen. Wie äußern sich die Jugendlichen diesbezüglich und was haben Sie da wissen wollen?
Wir haben erstmal gefragt, wie nehmen Sie die Krise wahr? Welche Emotionen haben Sie? Wie sieht es mit der Solidarität aus? Engagiert man sich? So dieses ganze Bündel. Und wichtig ist aber, da vorauszuschicken, dass wir die Jugendlichen Ende April, Anfang Mai gefragt hatten, also wo sie erst relativ kurz im Lockdown waren. Und für dieses Datum kann man sagen, dass die Jugend zwar genervt war, ja, von der Corona-Einschränkung und den, ja, weniger persönlichen Freiheiten, aber sich sehr mitfühlend und verantwortungsbewusst gezeigt hat. Ja, die meinten, wir müssen diese Krise gemeinsam wuppen und wir können jetzt hier nicht rausgehen und Party machen. Ja, sie sagen zwar, wir selber fühlen uns gar nicht so gesundheitlich betroffen, aber es gibt riesige Gruppen, es gibt Omas, Opas, Eltern, Nachbarn und da ist eben unsere Pflicht, uns hier einfach mal ein bisschen zurückzuhalten.
Haben Sie auch Äußerungen gemacht zum Krisenmanagement der Regierung?
Ja, erstmal ist auffällig generell mit Blick auf PolitikerInnen, dass sie sagen, das ist ein ziemlicher Scheißjob und ich würde nicht machen wollen. Und wir sind froh, dass sie den machen. Und so das klassische Politiker-Bashing haben wir eigentlich so mit einer drängenden Vehemenz nicht festgestellt. Und mit Blick auf Corona stellen sie den PolitikerInnen sogar ein sehr gutes Zeugnis aus. Ja, die sagen, die machen ihren Job gut und ja, lassen uns nicht hängen und die Demokratie ist robust und funktioniert und ja, da werden die richtigen Entscheidungen getroffen. Und insgesamt hat diese Awareness für politische Themen in der Corona-Krise auch noch mal ein bisschen zugenommen, zwangsläufig.
An wen richtet sich die Studie insgesamt und ist sie vielleicht auch ein Indikator für allgemeine gesellschaftliche Trends?
Ja, gut, ich meine, der Blick auf die Jugend ist ja immer auch ein Blick auf die Zukunft eines Landes und dementsprechend kann man da alle möglichen Trends ablesen. Zum Beispiel so eine neue Ernsthaftigkeit, ein steigendes politisches Interesse, eine Erstarkung traditioneller Tugenden, eine hohe Bereitschaft für sich für andere einzusetzen. Und an wen richtet sich die Studie? Letztlich an alle, die mit oder für Jugendliche arbeiten, sei es in der politischen Bildung, in der Pastoral, in der gesundheitlichen Aufklärung, im Azubi-Recruiting oder ja, vielleicht auch einfach nur im Marketing oder wenn es Eltern gibt, die vielleicht ein bisschen besser wissen wollen, warum sind meine Teenager so drauf, wie sie drauf sind.
Dr. Marc Kalmbach war das, Leiter der Sinus-Jugendstudie 2020, die heute veröffentlicht wurde.